Ja, moin zusammen! Hier sind wir wieder, Jaro
und Matthias.
Heute mit der Jubiläumsfolge Nummer 10 unseres Podcasts.
Fußballliebe, schön, dass ihr wieder da seid. Und Matthias hat es gerade gesagt, Jubiläumsfolge. Wir haben die 10. Folge heute. Oder nehmen sie jetzt gerade für euch auf.
Genau. Ja, es wird wieder interessant. Wir haben natürlich keine Themen. Und das entwickelt sich alles wie immer.
Irgendwie so raus.
Genau.
Das heißt, zum 10. Mal, glaube ich jetzt. Ja. Matthias, wie geht es dir?
Ja, es geht mir fantastisch. So, die Temperaturen werden draußen wärmer, auch wenn es im Moment gerade so ein bisschen aussieht, dass es wieder regnen könnte heute Abend, aber das ist am Ende des Tages auch völlig wurscht. Ich mag es, wenn es jetzt wärmer wird.
Definitiv.
Und ich habe gerade meinen, bevor ich hier zu dir gefahren bin, etwas in meinen Sommerklamotten gestöbert. Und habe festgestellt, dass ich nicht ganz so viel holländische Frikandel essen darf. Vielleicht mal ein bisschen weniger, tatsächlich.
Das heißt, wenn die Folge im Kasten ist, dann machen wir nicht 6 wie sonst immer, sondern 5,5.
5,5, genau.
Und wir sparen uns die Pommes.
5 für dich,
1,5 Wir lassen die Pommes weg.
Und wir lassen die Pommes weg, so. Genau.
Dann können wir aber auch bei 6 bleiben.
Ja, oder? Dafür habe ich ja Chips mitgebracht für die Pommes.
Ist ja nah dran. So.
Es ist relativ nah dran, aber die sind sehr gesund. Also es ist Kartoffel, Paprika, ne? Das ist Gemüse im weitesten Sinne und ja.
Und Spezialchips aus der Schweiz.
Aus der Schweiz, genau. Die ich wahnsinnig liebe. 2 für Chips aus der Schweiz, die auch tatsächlich noch so schmecken, wie Chips früher mal geschmeckt haben. Ich finde es auch total lustig, auf der Verpackung von den Chips stehen auch die Kartoffelhöfe drauf, wo die Kartoffeln herkommen für diese Chips. Das finde ich süß, aber das ist so eine Schweizer Geschichte auch. Das finde ich ziemlich klasse.
Ja, sie schmecken auf jeden Fall großartig.
Ja, absolut.
Ich will nicht sagen, dass wir hier gerade fast eine Riesenpackung weg haben, aber die ist gleich weg.
Die ist, ich glaube ja. Ja.
Ich glaube dir schon.
Also vor dem normalen Essen. Das ist ja quasi wie so eine Art Vorspeise.
Ja, genau. Aber sonst geht's dir gut, ja?
Sonst geht's mir gut, ja. Wie gesagt, Wetter wird schöner. Die Arbeit macht nach wie vor Spaß. Was fällt mir denn jetzt noch ein? Mein Gott, mich überfordert diese Frage jedes Mal aufs Neue, weil ich kann gar nicht so richtig wirklich erzählen, warum es mir gut geht. Ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt.
Wegen Folge 10. Heute geht es dir gut wegen Folge 10.
Es ist so ein bisschen mein Naturell, dass es mir gut geht. Und wegen Folge 10, natürlich.
Ja.
Jano, wie kommst du da drauf? Geil, wie du das erraten konntest.
Stark.
Das Jubiläum. Genau, Jubiläumslaberei. Was hatten wir jetzt schon? Wir hatten Chips.
Genau. Und wir hatten Chips, wir hatten ein wenig Arbeit.
Wetter.
Wetter. Ich freue mich jetzt sehr, dass heute Sonntag ist, weil heute geht mein persönlicher Arbeitsmarathon zu Ende. Ich habe jetzt, glaube ich, die letzten 18, 19 Tage gefühlt nonstop gearbeitet und jetzt habe ich 3 Tage am Stück frei und morgen früh um 3 Uhr werde ich aufstehen, um dann Richtung Bahnhof zu gehen,
fahren. Lass mich warten. Du fährst nach Holland.
Genau, ich fahre wieder in die Heimat.
Sehr gut.
Für 3,5 Tage. Und ein wenig die Akkus wieder aufladen.
Ja, das ist gut. Das ist etwas, was mir tatsächlich auch gut zu Gesicht stehen könnte. Akkus mal wieder aufladen. Ich merke schon, dass eine gewisse Müdigkeit da ist, die aber nicht aufs Gemüt schlägt. Aber Müdigkeit ist grundsätzlich nicht wirklich so richtig geil. Ja.
Aber dafür kommt die Sonne raus.
Genau.
Ich war gestern das erste Mal wieder am Steg. Das heißt, nächste Woche starte ich auch wieder mit meinen ersten Schichten am Wasser, auf dem Wasser. Ich habe eventuell meine ersten Kurse nächste Woche.
Das heißt nochmal kurz für die nicht regelmäßig zuhören.
Stand-up-Paddling, genau.
Genau, ja.
Also ich werde dann wieder auf dem Sub unterwegs sein in Hamburg, vielleicht sogar auch in Stade, aber hauptsächlich dann doch bei uns hier auf der Alster.
In Hamburg-Eppendorf,
genau
zu sein.
Und dann werde ich da ein wenig den Leuten das Stand-up-Paddling versuchen beizubringen und auch wieder selber auf dem Weg sein. Oder auf dem Wasser sein vielmehr.
Ja.
Darauf freue ich mich sehr. Und dann freue ich mich auf unsere Tour bald.
Ja, genau. Wir hatten ja auch schon, glaube ich, drüber gesprochen.
Kurz. 2-3 Grad brauchen wir noch ein bisschen, dass du auch im Wasser sein kannst.
Warum? Weil
du wirst im Wasser sein.
Willst du? Natürlich werde ich im Wasser sein. Aber warum machst du das an mir fest? Denkst du, dass ich Angst vor kaltem Wasser habe?
Ich wollte jetzt einfach nur auf dich aufpassen, Matthias.
Das ist total lieb von dir.
Aber dann können wir jetzt ja auch gleich.
Aber ja, natürlich. Ich hasse kaltes Wasser.
Woher weiß ich das?
Woher weißt du das, genau.
Ja, genau, aber das steht ja nächste Woche wieder auf dem Plan und darauf freue ich mich sehr.
Ja, das glaube ich dir. Ja, also das ist, auch wenn du davon erzählst, ich habe auch schon viele Bilder gesehen, die du mir gezeigt hast, das ist, ja, da ist, glaube ich, eine hohe Leidenschaft dahinter.
Ich gehe jetzt tatsächlich in mein 10. Jahr als Sub-Coach.
Okay.
10 Jahre schon.
Guck mal.
10.
Ja, das ist die 10. Folge und du gehst ins 10. Jahr.
Wahnsinn. Das ist unfassbar. Also ich freue mich wahnsinnig drauf auf diesen Sommer. Ich hoffe auf einen guten Sommer in Hamburg. Da muss ich nämlich nicht in den Urlaub fahren, sondern kann Urlaub am Steg machen.
Urlaub am Steg, das ist, glaube ich, und dabei noch ein bisschen Geld verdienen.
Coole Leute, ich habe wahnsinnig coole Kollegen.
Win-win-win, würde ich mal sagen.
Und darauf freue ich mich, auf coole, lange Sub-Tage. Das heißt, gerne vorbeikommen.
Genau. Und von Jano unterrichtet zu werden.
Eventuell.
Eventuell. Oder ihr macht ja noch was vor.
Ich lerne gerne immer weiter. Ich habe jetzt am Montag, die habe ich das Video gezeigt, weiter an meinen Kletterfähigkeiten gearbeitet. Und ich habe diesen einen Schritt gemacht, ich möchte über dieses Geländer, also für all die, die das Video vielleicht nicht gesehen haben oder noch gar nichts davon gehört haben, bei uns im Theater haben wir so eine Empore praktisch. Die ist 5-6 Meter hoch und da hängt gerade ein Seil. Ein Kollege von mir und ich haben uns zur Aufgabe gemacht, da hochzuklettern. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Nur ist das dann doch nochmal eine Überwindung, denn in 5-6 Metern das Seil loszulassen und die Stange zu fassen. Und dann hing ich da.
Dann nochmal drüber zu gehen. Und man konnte auf dem Video sehr gut sehen,
ich hatte Angst, ich hatte die Hosen voll.
Also nee, das konnte man tatsächlich nicht sehen, aber das glaube ich dir. Aber vielleicht solltest du ja mal deine Anzugsschuhe gegen Sneaker tauschen. Die haben, glaube ich, an der Wand mehr Grip.
Naja, tatsächlich hatte ich 3-4 Schuhe, die ich probiert habe. Und dann die Schuhe hatten am meisten Grip. Die haben so eine, das sind irgendwie Probenschuhe von mir und die haben eine ganz raue Oberfläche. Und damit komme ich super hoch. Okay, aber ich hing da gefühlt 5 Minuten und ich hatte richtig Angst. Er kam dann hoch, um mir hochzuhelfen und ich habe ihn nur angeguckt. Ich hing da wie Mufasa, ein König der Löwen. Und ich habe ihm nur gesagt, ich glaube, wir haben ein Problem. Ich schaffe das nicht. Und er war so, doch, du musst. Also das war auf jeden Fall wahnsinnig amüsant. Im Nachhinein. Ich hatte danach, ich glaube, 1,5 Stunden noch richtig Adrenalin im Körper. Also ich habe gezittert am ganzen Körper, aber es war ein spaßiges Unterfangen.
Die Dinge sind immer spaßig und oftmals hinterher. Ja,
genau. Ja, im Nachhinein eine lustige Geschichte.
Wie sagt man so schön, es gibt auch was Voltaire, der das gesagt hat, alle Menschen sind schlau, die einen vorher, die anderen nachher.
Ja, no? Ich war schon währenddessen ziemlich schlau, als ich da hing. Da hat es mir nur noch nicht so viel gebracht. Überraschung, das nächste Mal, wenn ich im Theater bin, werde ich es nochmal machen.
Natürlich, ich kenne dich, genau. So. Du wirst es so lange machen, bis du das hinkriegst oder bis es dich da oben einmal runterschmeißt. Also nehmt vielleicht nicht die ganz dünnen Matten, aber nein, ich glaube nicht. Du hast da den Ehrgeiz genug, um das auch durchzuziehen und eben da oben dann zu stehen. Und ich sehe schon die Siegerpose vor mir.
Ich werde mich freuen, wenn das dann irgendwann mal so
ist. Mit Sicherheit.
Aber alleine werde ich es nicht machen.
Nee, lieber nicht.
Bitte. War gut, dass ich zu zweit war.
Bitte nicht, ja, genau.
Das war definitiv gut, sonst würde ich da jetzt immer noch hängen.
Vermutlich nicht.
So, Matthias, bring uns rein. Wir haben eventuell 2 Fußballthemen, über die wir reden können.
Oh, Fußball, das erste Mal, das Wort gefallen heute.
Ja.
Wow. Nee, stimmt nicht, beim Thema Fußball-Liga haben wir schon mal kurz erwähnt. Stimmt. Okay. Ja, wir haben
2 Spiele. Eines möchte ich gerne ausklammern. Ich habe es selber auch nicht gesehen, weil ich unterwegs war, beziehungsweise war ich arbeiten.
Tatsächlich
auch nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Das Spiel Dortmund gegen Leverkusen, nicht gegen Leverkusen, gegen, sag schnell, Leipzig.
Dingens, genau. Die Dosen.
Dementsprechend 4-1 verloren.
Ich hörte davon, ja.
Abhaken und auf Leverkusen hoffen.
Genau.
Und wir haben es auch selber in der Hand in der Champions League. So, also 5. Platz, das ist am Ende das Ziel. Tut weh, aber ist so.
Gut, der kann halt keiner mehr nehmen, diesen 5. Platz.
Weiß ich gar nicht.
Nee, der Abstand ist zu groß nach unten.
Ja?
Ich glaube nicht. Wie viele Spiele sind es noch?
2.
Zwei oder drei?
Ich habe so ein wenig
meine Zeit. Ich habe tatsächlich den Überblick verloren und.
Mann, sind wir gut vorbereitet auf diese Folge.
Ja, ja, wie immer halt. Ne? Ich meine,
drei Spiele sind es noch.
Drei, siehst du? Genau, das ist wie in der zweiten Bundesliga auch.
Ja, okay, den kann uns keiner mehr nehmen.
Und nee, eben, genau, den fünften Platz kann noch niemand mehr nehmen. Das war mir noch irgendwie, als ich gestern mal kurz auf die App schaute. Ich habe gestern Abend auch gearbeitet, konnte es also nicht wirklich verfolgen, sondern mal kurz auf die App dazwischen geguckt und gesehen, oh Gott. Erst habe ich mich wahnsinnig gefreut. 0-1. Dann, ja, Endergebnis war dann am Ende des Tages 4-1. Okay, aber wir wollen da eigentlich gar nicht drüber reden.
Es gibt ein Spiel, ja, über das wir reden wollen. Auch das konnte ich nicht sehen, weil ich arbeiten war. Du hast es gesehen.
Ja.
So, und ich glaube, das war jetzt ein Arbeitssieg, ein 1-0.
Kann man so sagen,
St. Pauli,
ja,
gegen Rostock, ja, ein Hochsicherheitsrisikospiel.
Ja.
Dann ist immer eigentlich die ganze Stadt in heller Aufregung, während Rostock in der Stadt,
ja,
ist.
Ja, hinzu kam dann aber noch dieser komische Unfall am Hauptbahnhof,
genau,
der dann die Straßen noch zusätzlich verstopfte. Es war aber tatsächlich, und da bin ich sehr begeistert von, es war sehr ruhig, ja. Auch im Stadion war es sehr ruhig. Die Hansa-Fans haben ihren Club sehr gut supported. Es gab keine Schwierigkeiten mit irgendwelchen, also ich meine, man hat ja vorher kolportiert, dass dann irgendwelche Dixi-Klos
durch Stadion. Wie viele sind davon heile geblieben?
Ich habe noch keine Zahl, aber ich glaube, es sind alle heile geblieben. Ich will es jetzt nicht, also...
Wäre natürlich für die Jugendarbeit,
genau,
von Hansa Rostock,
wäre das cool.
Die würden dann 4.000 Euro bekommen.
Genau, würden 4.000 Euro bekommen. 200, glaube ich, waren das.
Ich glaube, 100.
Nee, 100 pro Dixi-Klos, ja, waren 40 Stück irgendwie. Und wer die Geschichte noch nicht kannte oder kennt, als Hansa Rostock das letzte Mal am Millerntor gespielt hat, im letzten Jahr, in der letzten Saison, haben die Fans die komplette sanitären Anlagen zerstört und haben dann auch teilweise mit kleinen Keramikstückchen Richtung Feld geschmissen, haben noch einen Ordner verletzt und so weiter. Das war richtig daneben. Sind dann
also die Schattenseiten des Fußballs.
Haben sie richtig rausgeholt, aber ich glaube und ich hoffe, dass da der Verein zum einen sehr gut eingewirkt hat und zum anderen vielleicht auch mal irgendwann ein ganz klein bisschen so das Gehirn einsetzt. Und das hat offensichtlich funktioniert. Und es war wirklich sehr, sehr ruhig. Das war sehr entspannt, das war sehr positiv zu sehen. Guter Support von beiden Seiten. Und am Ende des Tages, ja, um kurz übers Spiel noch was zu sagen, die erste Halbzeit war so, naja, nee, gar nicht so richtig gut für FC St. Pauli. Da hatte man dann wieder Glück. Also, Leute, mit Vasil haben wir da wirklich einen Mega-Torhüter, der holt
sehr
die
stark
Dinger raus. Die letzten Spiele wären komplett anders ausgegangen, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, wenn wir Vasil da nicht im Tor stehen hätten. Und ja, und die zweite Halbzeit wurde man dann, also auch in der ersten Halbzeit schon, hat man gemerkt, dass langsam eine Besserung eintritt. Und die zweite Halbzeit war dann eine Aufwärtsbewegung und am Ende des Tages, so wie man FC St. Pauli jetzt zumindest in den letzten anderthalb Jahren kennt, war wieder dominant und hat dann eben ein wunderschönes Tor rausgespielt, wieder aus einem Standard und wieder Jackson Irvine, der das Ding gemacht hat. Und ja, ein sehr, sehr wichtiger Sieg, der, und wenn man jetzt das Ganze mal weiterspinnt, die schlimmsten Erwartungen des HSV erfüllen könnte, dass durch einen Sieg jetzt am nächsten Freitag im Volksparkstadion der Aufstieg fix gemacht werden kann.
Das wäre großartig.
Das wäre schon
irgendwie großartig. Das wäre großartig.
Ja. Ich muss dazu sagen, ich fände es tatsächlich cool, wenn es nicht der Fall wäre.
Wieso?
Weil ich
es im Heimspiel
cooler fände, wenn es dann im Heimspiel wäre.
Ja,
und ich glaube, dann
aber
wäre.
In der Hinsicht kann man, glaube ich, darauf verzichten, weil in Hamburg, beziehungsweise ja, in Hamburg, im Volkspark,
ja,
den Aufstieg einzutüten,
ja, aber
während
ich,
der das, HSV es nicht schafft,
das ist
wäre natürlich von der vom Storytelling wäre das unfassbar.
Ja, absolut. Aber ich denke da nochmal irgendwie eine Nummer weiter. Ja, ich schütte auch Häme über den HSV aus, gelegentlich.
Langsam tun die mir, ja, auch ein bisschen leid.
Und das also ist so ein bisschen das Ding. Ich finde, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist eine Nummer zu heftig nachher, wenn das irgendwie passieren könnte. Und Fans, also das zum einen, da ich will nicht sagen, dass ich Mitleid habe. Nein, da bin ich ganz weit von entfernt. Aber irgendwie fände ich es trotzdem ein sehr eigenartigen Moment, wenn das so wäre. Würde mir aber halt auch zusätzlich noch wünschen, wenn es im eigenen Stadion ist, dann bin ich wieder dort, dann kannst du irgendwie im eigenen Stadion feiern und ich glaube, das wird, Gott, muss ich am nächsten Tag arbeiten? Ich glaube ja, vielleicht muss ich die Schicht noch absagen. keine Ahnung, und dann eben richtig fett feiern. Also ich glaube, wir müssen es eh nehmen, wie wir es kriegen.
Ja? Klar.
Das ist und so oder so, also ich bin Mörder gespannt und auch so ein bisschen flatterig tatsächlich und es ist so eine Anspannung, die irgendwie da ist, weil jetzt ist es wirklich zum Greifen nah. Das Schlimmste, was passieren könnte jetzt noch durch die Ergebnisse gestern, wäre die Relegation.
Ja.
Aber wir haben drei Spiele vor der Brust und wir müssen exakt eins gewinnen. Und bitte sagt mir nicht, dass das nicht gehen sollte.
Ne? Das sollte drin sein. Also ich kann es mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das nicht mehr klappt. Aber sagt niemals nie und gefühlt, nachdem wir das letzte Mal so ausgesprochen haben, kam so ein kleiner, so ein kleines Tief. Dementsprechend sind wir einfach mal so ein bisschen zurückhaltend. Wir freuen uns auf die letzten drei Partien und hoffen einfach auf das Beste.
Ja, also ich habe es kurz im Fediverse auch heute mal geschrieben, dass ich eigentlich sogar mit dem Unentschieden ganz gut leben könnte, tatsächlich in der Vorstadt. Und dann den Aufstieg eben im Heimstadion. Aber am Ende des Tages, ja, wir nehmen es, wie es kommt und hoffen einfach das Beste draus.
Ich habe eigentlich gedacht, dass ich am Freitag, jetzt heute Sonntag, dass ich noch ein drittes Mal den Rostock-Bus sehe. Den habe ich zweimal gesehen. Einmal, als ich auf dem Weg zum Theater war, ist er mir entgegen. Und ich habe ganz schnell das Handy gezückt, um dir ein Foto davon zu schicken. Und dann, als ich gerade in der Leichthalle war, bin ich eine Treppe hoch, guck raus und dann fährt der Rostock-Bus.
Das war wirklich irre. Ich gucke hier zweimal und meine, Alter, was passiert denn hier? Jetzt zieht er den schon wieder.
Es war ein bisschen gruselig.
Ja.
Und vielleicht war das aber auch ein gutes Zeichen. So.
Ja, ich glaube auch, genau.
Ich habe dir nichts gewünscht, nur das Schlimmste für das Spiel, ergebnistechnisch.
Genau.
Und es hat geklappt.
Ja.
1-0, wichtiger Sieg. Wahnsinnig wichtig für die Moral vor allem natürlich auch.
Oh ja.
Und jetzt drei Punkte. Das sollte drin sein.
Das sollte drin sein, definitiv, ja, genau.
Also vor allem, man spielt nochmal gegen Osnabrück,
ja,
die jetzt gerade live spielen gegen Magdeburg.
Ich glaube gegen Magdeburg, ja.
Ich weiß es gerade tatsächlich nicht, aber ich bin auch ziemlich kaputt, ziemlich müde. Aber das sollte drin sein, wie gesagt.
Ja.
Es wird, ich drücke weiterhin beide Daumen, die ich habe, und dann...
Danke, danke, Jano. Ja, gleichfalls. Ne? Ich bin, wie gesagt, schon so ein bisschen nervös und bin noch am Überlegen, nach der richtigen Location zu suchen. Wobei die Location ist eigentlich klar, wo ich es schauen werde. Ich bin einfach gespannt. Ich glaube, es wird alles hoffnungslos überlaufen sein und wahrscheinlich auch die Stadt.
Es wird ein wildes Treiben in Hamburg. Am Freitag ist das Spiel.
Freitag, genau.
Vom Donnerstag wieder. Ja, schauen wir mal, was wird.
Ja, genau.
So.
Schauen wir mal. Auf jeden Fall mega, mega spannend. Ich glaube, der Albtraum des Hamburger Senats würde wahr werden oder beziehungsweise wird wahr, denn die Chancen sind da. Es war das, was immer kolportiert wurde, dass es möglich wäre in der Theorie, dass St. Pauli im Volksparkstadion aufsteigen könnte, ist jetzt definitiv zum Greifen nah. Ja, und... es gibt noch andere Rechenbeispiele, die ich dann auch schon gelesen habe. Selbst wenn St. Pauli verlieren würde und Düsseldorf auch verlieren würde, dann wäre es auch schon safe. Also ja, es sind ganz, ganz viele Rechenmodelle.
Aber wir wollen ja jetzt, wie es Fabian Hützler bereits gesagt hat auf der PK vor ein paar Wochen, wir wollen nicht nach hinten gucken, sondern wir wollen nach vorne gucken durch das Unentschieden von Kiel. Ist St. Pauli auch wieder auf dem ersten Platz?
Düsseldorf. Kiel hat verloren.
Kiel hat verloren,
genau. Ja. Kiel hat verloren, tatsächlich. Damit habe ich nur überhaupt nicht gerechnet, dass die gegen Kaiserslautern
zu kommen. Für die natürlich auch ein wahnsinnig wichtiger Sieg da unten.
Aber das ist eben so ein bisschen, ich habe es irgendwo anders auch ganz, ganz nett gelesen, so Kiel hat jetzt auch den Elversberg-Moment.
Ja.
Genau. Also damit hätte ich nur überhaupt nicht gerechnet. Genauso wenig, dass uns Elversberg eigentlich so wahnsinnig überrascht.
Zeigt ja aber natürlich auch die Enge
in der zweiten
Liga. Und das macht es auch so wahnsinnig spannend und so wahnsinnig schön, diese Liga zu verfolgen, weil einfach jeder irgendwie auch jeden schlagen kann. Absolut. Und es gibt nicht diese eine Übermannschaft, die alles gewinnt, sondern die auch mal struggelt. Und das ist wahnsinnig schön. Und das macht einen wahnsinnig spannenden Aufstiegskampf.
Absolut, absolut.
Und jetzt stand jetzt 28. April, haben wir da, glaube ich, drei ganz, ganz spannende Spiele vor uns, die da...
Wir haben noch drei Spiele vor uns und es gibt im Prinzip noch drei Mannschaften, theoretisch, die noch direkt aufsteigen könnten.
Ja.
Und es entscheidet sich wahrscheinlich am Freitag, vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Vielleicht ist es dann auch tatsächlich, dann sind noch zwei Spiele und vielleicht entscheidet sich es auch tatsächlich erst am vorletzten Spieltag. Dann aber, glaube ich, wird es sicherlich gewiss sein. Aber auch da gibt es noch ein gewisses Restrisiko.
Wir können ganz viel hin und her rechnen.
Wir können ganz viel hin und her rechnen. Es ist geil, es macht Spaß.
Eventuell in der nächsten Folge wird es dann schon feststehen, wer aufsteigt. Einer von den drei Mannschaften.
Ja.
Und darauf freuen wir uns dann in Folge 11.
Also zwei. Du meinst, zwei von den Mannschaften werden ja sicher aufsteigen.
Ja, aber einer wird schon feststehen.
Ja, einer wird schon feststehen. Ja, genau. Cool. Definitiv. Sorry. Ja.
Hast du noch was, Matthias?
Und warum ist es braun-weiß? Ne? So.
Warum ist es braun-weiß?
Nein.
Weil sie den besten Fußball in der zweiten Liga spielen.
Aktuell kann man das, glaube ich, wirklich so sagen. Ja, es ist, überschreibe oder unterschreibe das manchmal ganz gerne mit, das ist nicht mehr mein St. Pauli. Aber es ist geil.
Es ist geil. Und der beste Spieler wahrscheinlich der Saison auch ganz klar Marcel
Hartl. Marcel Hartl, definitiv.
Unfassbar.
Ja.
Der macht mir so viel Spaß beim Zugucken.
Es ist wirklich gigantisch. Alle anderen.
Ein geiler Kicker. Toll.
Hat er auch seine Schwächen mal zwischendrin, aber auch das ist völlig okay. Das gehört auch mit dazu. Ich meine, nicht jeder kann immer die gleiche Leistung abrufen. Die Mannschaftsleistung finde ich sensationell. Das ist etwas, was eben auch nochmal mit dazu kommt, dass die Mannschaft wunderbar funktioniert, selbst auch in Momenten, wo sie umgestellt werden mussten, wegen Karten, wegen irgendwas auch immer. Trotz allem hat es funktioniert. Natürlich nicht bei jedem Spiel. Aber die Mannschaftsleistung ist wirklich irre. Und wenn ich mir dann auch so ein...
Aber am Ende kackt die Ente.
Das hast du jetzt wirklich sehr schön philosophisch gesagt. Ja,
ja oder?
Hervorragend.
Am Ende kackt die Ente und die Saison geht über 34 Spiele. Ja. Und du darfst auch mal ein Spiel haben, wo
gar keine Frage. Genau.
Nicht so ganz da bist. Ja. Am Ende ist wichtig, was nach 34 Spielen dasteht. Und das ist Stand jetzt. Platz 1.
Und ich habe mir auch tatsächlich Gedanken darüber gemacht. Ich hatte es, glaube ich, irgendwann hier erwähnt, dass ich das erste Mal echt stinkesauer aus dem Stadion rausgegangen bin bei dem Spiel gegen Elversberg. Und habe dann aber auch hinterher, es hat ein bisschen gedauert, am nächsten Tag war das verarbeitet und dann war das auch so, ja, natürlich, klar, dürfen die auch mal verkacken, um das mal so auf Deutsch zu sagen, und dürfen auch mal ein Spiel komplett in den Sand setzen. Am Ende des Tages kommt es darauf an, wieder aufzustehen, weiterzumachen. Und dann wollen wir an der Stelle, glaube ich, für Fußball oder zumindest mal für St. Pauli einen Punkt machen.
Ja, ich glaube, es ist alles gesagt.
Ja.
Was es zu diesem Spiel, da kann man natürlich noch ausholen, aber ich glaube, das hat es ganz gut zusammengefasst und wir stehen da auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen. Hast du noch ein anderes Thema? Möchtest du irgendwas teilen?
Ich überlege gerade. Mir fällt gerade tatsächlich nicht wirklich was ein, aber ich gebe die Frage gerne mal zurück, lieber Jano. Hast du noch etwas?
Ja, in der Tat. Was ist die wertvollste Lektion, die du bislang von jemandem gelernt hast? Und von wem stammt sie eventuell?
Okay, wow. Dazu muss man vielleicht sagen, dass ich ja schon 2-3 Jahre länger auf dieser Erde bin. Und sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben tatsächlich schon gelernt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendetwas festmachen kann an irgendeinem Menschen, aber vielleicht an Situationen möglicherweise und vielleicht mit Institutionen verknüpfen kann. Wie auch immer. Also ich glaube, die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe, ist, dass es eigentlich bei allem, was man tut, darauf ankommt, dass man sich Gedanken darüber macht, wie das möglicherweise das eigene Umfeld mitnehmen könnte. Ja. Sei es positiv oder auch negativ. Ich glaube, jeder von uns hat schon Situationen erlebt, in denen man etwas gemacht hat und hinterher so, hey, das war jetzt vielleicht gerade gar nicht mal so gut, ja. dass ich das jetzt gemacht habe. Und das sind so die Dinge, die ich aber auch vor allen Dingen aus dem Berufsleben mitgenommen habe. Ich habe einige Jahrzehnte im Bereich Marketing, Werbeagenturen gearbeitet und es ist ein sehr performativer Bereich, wo sehr hart auch gearbeitet wird. Allen Unkenrufen zum Trotz wird dort auch gearbeitet. Ja, man sitzt nicht nur zusammen und hat irgendwelche Meetings und reist durch die Weltgeschichte. Das ist das, was man zusätzlich hat sozusagen. Es wird aber schon sehr, sehr intensiv gearbeitet. Und wo intensiv gearbeitet wird und performant gearbeitet wird, da bleibt oft Menschliches auf der Strecke. Und das sind Dinge, die ich gelernt habe. Ich habe kurz nochmal da, wann war das? Oh Gott, ja, in den 80ern. So, habe ich meine ersten Ausflüge in die Werbung getan. Ich war 2 Jahre in einer sehr, sehr kleinen Werbeagentur gewesen, in der es sehr, sehr menschlich zuging. Das waren aber auch Boss, Freundin vom Boss, Grafikerin und ich sozusagen als Praktikant. Ich habe da ein Langzeitpraktikum gemacht, um mich da wirklich so richtig reinzufieseln in diese ganze Geschichte. Dann war ich kurz bei der Bundeswehr, 15 Monate. Danach bin ich sozusagen in die nächstgrößere, und zwar in eine sehr, sehr, sehr große Werbeagentur gewechselt und habe dort eigentlich einen relativ gut, wie das so ist, wenn man irgendwie Anfang 20 ist. Du bist aufnahmefähig, du saugst auf wie ein Schwamm, du lernst wahnsinnig viel und kommst nach am Ende des Tages auch weiter, kommst nach vorne. Und auch da habe ich eine sehr, sehr gute, sehr positive Erfahrung gemacht, sehr performant zu arbeiten, aber in einem ganz, ganz tollen Team.
Ja.
Und man hat sich nicht gegenseitig in die Pfanne gehauen. Dann habe ich einen Wechsel vollzogen, eben vom Südwesten Deutschlands in den Norden und habe dort in einem Dialogmarketing-Unternehmen gearbeitet. Da war ich auch länger, das waren 4 oder 5 Jahre, glaube ich, aus der Erinnerung heraus eher 4, glaube ich, als 5. Und da habe ich das erste Mal negative Erfahrungen gemacht durch einen, ja, ich möchte es mal sagen, toxischen Chef, der schon eher provoziert hat, dass auch gegeneinander gearbeitet wird, um noch mehr Ehrgeiz anzustacheln. Was aber nur bei ganz bestimmten Charakteren funktioniert.
Ja, klar.
Und nicht bei allen. Und die Charaktere, bei denen das funktioniert, die sind eher in der Minderheit, würde ich mal sagen, abgesehen, wenn man jetzt mal vielleicht in so große Beratungsfirmen guckt, da sind sie in der Mehrheit. Sonst würden sie nicht in solche Firmen gehen und dort arbeiten. Und dann habe ich von dort in eine Werbeagentur gewechselt, die ebenfalls sehr, sehr toxisch war. Ein Chef, das war eine große Agentur, 200 Leute. Er hatte komplett über alles das Sagen, nichts ging nicht über seinen Schreibtisch. Und das war dann auch so eine Situation, wo ich irgendwann mal vor diesem Menschen, nein, ich stand nicht vor diesem Menschen, sondern ich hatte ihn am Telefon und ich habe Arschloch zu ihm gesagt und habe das Telefon aufgelegt und war in dem Moment erstmal so, oh Gott, was passiert hier eigentlich gerade? Muss dann aber auch dazu sagen, ich bin in dem Moment dann in die Teppichetage gegangen, nachdem das dieser Vorfall war und habe seinem Adjutanten oder wie auch immer man das irgendwie nennen darf, bin ich ins Büro gefragt, ob ich kurz sprechen kann. Da habe gesagt, okay, das und das ist gerade vorgefallen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich das Unternehmen verlassen werde. Ich möchte Sie aber bitten oder euch bitten, dass ihr mich noch so lange weiter beschäftigt, bis ich einen neuen Job gefunden habe. Und das wurde mit Handschlag besiegelt und so war es dann auch. Da muss ich sagen, das fand ich dann wieder sehr, sehr gut, wie da reagiert wurde. Aber das ist eben so, ich hab eher so eine menschliche Komponente eben lieber, dass man eben zusammenarbeitet, dass man motiviert, dass man Menschen nach vorne bringt, nicht durch Anstacheln von irgendwelchen kranken, ehrgeizigen Zielen, sondern eben durch Mitnehmen. Und mein Learning ist, dass man bessere Ergebnisse erzielt, wenn man es eben auf diese Art und Weise tut. Sie sind vor allen Dingen nachhaltiger in meinen Augen. Und das ist so etwas, was ich eigentlich aus dieser Geschichte herausnehme. Ich könnte da jetzt einen Namen nennen natürlich, möchte ich aber nicht. Der, sage ich mal, dieses Denken zusätzlich noch bei mir ausgelöst hat. Eben genau dieser Inhaber dieser großen Werbeagentur, der lustigerweise der mir hinterher ganz anders begegnete. Ich glaube, das hat eben etwas abgerungen. Dass ich so aus, ich will es mal sagen, ausgerastet ist das falsche Wort, aus aber dass
deine Haut rausgekommen.
So aus meiner Haut gekommen bin, dass er mich so gereizt hat, dass ich, und wer mich kennt, der weiß, dass ich eher ein sehr besonnener Mensch bin.
Ich muss sehr viel dafür tun,
dass du mal aus deiner Haut kommst.
Ich habe da viel Narrenfreiheit.
Das stimmt, das hast du. Und viele, viele andere eben auch. Und das hat ihm aber, glaube ich, auch Anerkennung abgerungen. Und ich habe noch ein Jahr dort gearbeitet, bis ich dann wieder einen neuen Job gefunden habe. Der sollte natürlich auf dem Niveau auch sein. Ich war damals, sage ich mal, eine Stufe unter der Geschäftsführung und bin dann in eine große Werbeagentur, eine große internationale Werbeagentur eingestiegen. War dort dann auch Mitglied der Geschäftsführung. Und das war wieder genauso ein Umfeld, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen hat das auch so lange gedauert. Ich wollte eben nicht in irgendeine random Agentur, wo man wieder mit irgendeinem Chef zusammenarbeiten muss, der irgendwie ein Vollpfosten ist, sondern in einer Agentur, in der ich dann auch 5 Jahre gearbeitet habe und habe mich dann eben selbstständig gemacht. Die Agentur ist damals nach Frankfurt abgezogen und ich hatte darauf keine Lust.
Darüber haben wir ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge auch schon einmal ganz kurz.
Genau, da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen in einer der Folgen. Genau, das so. Und dann bin ich eben hier oben im Norden geblieben. Und was es eben ausmacht, egal ob, wenn wir das Ganze in den Sport rüberziehen als Trainer oder wenn man im Berufsleben bleibt als irgendwie Führungskraft, Abteilungsleiter oder als Inhaber einer Firma, es ist performant, das sollte es auch sein. Natürlich, man muss irgendwie auch, oder man möchte auch gute Ergebnisse erzielen. Und gute Ergebnisse erzielt man natürlich auch, indem man so ein bisschen den Ehrgeiz natürlich anstachelt.
Klar, das ist wahnsinnig wichtig.
Aber Ehrgeiz anstacheln geht eben auch auf mehrere Art und Weise. Und die gute Art und Weise, wie ich finde und wie sie auch am besten funktioniert, ist, wenn man die Menschen mitnimmt. Und sie entsprechend auch motiviert.
Voll.
Und nicht komplett alleine lässt mit ihrem, ich nenne es jetzt mal, dann, es kann auch einen kranken Ehrgeiz geben, um dann irgendwie sich gegenseitig zu behaken und sich darüber zu freuen, dass vielleicht bessere Ergebnisse zustande kommen, die meiner Meinung nach aber nicht nachhaltig sind.
Ja, also wenn ich jetzt mal daran zurückdenke, ich habe ja, wenn ich jetzt in meine sportliche Laufbahn, wenn man das so nennen möchte, zurückblicke, habe ich ja viel Fußball gemacht, gerade selber als Spieler. Mhm. Dann aber auch jahrelang als Trainer. Und wenn ich dann auf den Stand-Up-Paddling-Aspekt oder Bereich von mir gucke, der ja bei mir relativ groß ist, wie wir vorhin schon erfahren haben, mit 10 Jahren, die ich jetzt Kurse gebe, habe ich das nicht nur beruflich gemacht, also Kurse gegeben, am Steg gearbeitet, sondern ich habe es auch sportlich gesehen ziemlich stark verfolgt und war da wahnsinnig ehrgeizig mit 18, 19, habe ich wie ein Verrückter trainiert. Mein bester Freund war schon immer so, okay, wenn Jano bei gutem Wetter nicht ans Telefon geht, dann weiß ich, wo er ist. ich suche ihn einfach irgendwo in Wassernähe, da wird er seine Runden drehen. Da habe ich wirklich jede freie Sekunde, die ich hatte und nicht verabredet war, war ich auf dem Wasser und habe da trainiert. Ich habe das dann auch, ich habe bei Wettkämpfen mitgemacht und da ist natürlich, du bist dann alleine. Das heißt, du musst dich dann irgendwie selber anstacheln, so, was dann auch, glaube ich, gerade zu dem Zeitpunkt und auch für jetzt wahnsinnig wichtig für mich war, weil natürlich Fleißarbeit findet ganz viel im Kopf statt.
Absolut.
Da musst du für bereit sein, wenn ich jetzt dran denke, okay, Text lernen, das ist Fleißarbeit, das ist natürlich ein Muss für meinen Beruf, aber man muss sich hinsetzen und man muss es machen. So, ich habe leider kein fotografisches Gedächtnis, das heißt, ich kann den Text nicht nur einmal abscannen und dann ist er da. Schade. es macht ja auch Spaß.
Mhm. Das ist doch der Punkt, genau, da haben wir es wieder. Ne? Du hast eigentlich Freude daran,
genau.
Du willst es auch, weil du auch mit einem guten Ergebnis dann auch rechnest, beziehungsweise auch auf ein gutes Ergebnis hinarbeitest und dann macht es eben auch wieder Spaß und dann kriegt man es wieder einfacher rein, wie wenn es unter Druck geschieht.
Genau, das ist genau das Gleiche wie jetzt beim Stand-Up-Paddling. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß durch, ja, dann kam leider Corona und dann ist das Ganze so nicht der Spaß weggebrochen, aber dann habe ich mich darauf konzentriert, andere Dinge zu machen auf dem Wasser. Das heißt, ich bin wahrscheinlich ähnlich viel auf dem Wasser unterwegs, jetzt aber mehr kurstechnisch und auch dann mehr Spaßfaktor mit drin. Also Spaß hatte ich immer, auch bei meinen Trainingseinheiten damals. Aber es ist jetzt nicht mehr, dass ich sage, okay, ich muss jetzt so und so viel trainieren, weil ich in 3 Wochen einen Wettkampf habe. So.
Ja.
Das habe ich nicht mehr. Jetzt ist es wirklich, ich trainiere, weil ich Spaß habe, weil ich Freude habe und weil ich versuche, neue Tricks zu lernen. Und das versuche ich dann irgendwie aufs Brett zu bekommen und nicht irgendwie aufgrund von sportlichen Ambitionen.
An der Stelle darf ich einmal ganz kurz nachfragen, weil ich schon mal die Frage gestellt bekommen habe. Was macht man bei einem Wettbewerb beim Stand-Up-Paddling?
Du hast die Frage gestellt bekommen?
Ja.
Also bevor ich die Frage antworte, das würde mich jetzt brennend interessieren. Ja. Warum hat jemand dich das gefragt?
Weil ich darüber erzählt habe. Und dann wurde ich gefragt.
Achso, du hast von mir erzählt.
Ich habe von dir erzählt, okay. Vom Stand-Up-Paddling, und dann bekam ich die Frage, okay, was macht man denn da? Ist das nicht einfach nur irgendwie langweiliges Rumstehen auf dem Brett und ein bisschen rumpaddeln? Und ich sage, genau.
Das tut meinen Ohren richtig so weh.
Da, wo ich dann auch im ersten Moment dann so, nee, Moment, nein. Aber eben vielleicht, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen denken so, dass das irgendwie so ein, ich sag mal, Rentnersport ist, in Anführungszeichen. Natürlich ist es das nicht so. Aber dass man irgendwie so draufsteht und so
entspannt, ganz gemütlich. Entspannt, weiß ich nicht, aber für ein entspanntes Paddeln.
Und deswegen stelle ich die Frage, weil ich möchte ganz gerne, dass du da vielleicht mit dem Vorurteil auch aufräumen kannst.
Also es gibt wahnsinnig viele Bereiche im Stand-Up-Paddling. Mhm. So, ich komme aus dem Flachwasser, weil in Stade, wo ich herkomme, haben wir kein Meer. Mhm. So, logisch.
Ach was.
für alle, die es jetzt vielleicht überrascht, Stade liegt nicht am Meer, nein. Deswegen, Flachwasser ist das, was ich auch am meisten liebe, und da gibt es von bis, es gibt wirklich Rennen, die dann teilweise auch auf Zeit sind, wirklich von A nach B fahren, so, das ist dann wirklich einfach pures Tempo.
Ja.
Dann hat man Sprintrennen, die auch komplett unterschiedlich aussehen können, von eben jenen Distanzen einfach geradeaus fahren oder auch im Kreis fahren, hört sich so doof an, aber du hast dann verschiedene Bojenmanöver, die du dann mit drin hast.
Also das auch heißt, mit Bänderhalse und so.
Genau, du fährst dann also auf eine Boje drauf zu, musst die dann links oder rechts liegen lassen, dann fährst du zur nächsten, dann hast du praktisch schon einen Parcours, wie eine Rennstrecke, die du dann absolvieren musst, dann fährst du da zu zweit, zu dritt, zu viert, whatever, fährst du da rum. Das sind dann die Sprintdistanzen, können, wie gesagt, auch von der Entfernung her variieren, und dann hast du aber auch Long-Distance-Rennen, die dann wirklich von 4 Kilometer bis, bis Open End praktisch.
Ja.
Es gibt einen Wettkampf in Holland, die 11-Städte-Tour, die geht, ich glaube, über 11 Tage oder 7 Tage, die dann wirklich durch den Norden des Landes geht und da 270 Kilometer oder so.
Okay. Wow.
Und es gibt dann auch eine Variante davon, das fand eine ganz coole Geschichte. Kann jetzt wahrscheinlich niemand so richtig für was mit anfangen. Es gibt ein Fahrerteam, beziehungsweise 2 Brüder, die Hasuyo-Brüder. Von denen habe ich ein Board gekauft damals.
Okay.
Die waren damals, lass mich lügen, in der Top 10 der Weltrangliste. Von denen habe ich dann eines der Raceboards gekauft, weil die leider echt wahnsinnig viel kosten. Und so konnte ich mir einiges an Kohle sparen. Und deswegen ist mein Board auch echt mir sehr, sehr heilig, weil das schon auf der ganzen Welt unterwegs war.
Ich verstehe, okay.
Und die fahren diese 11-Städte-Tour durch.
Okay.
So, das heißt, diese Strecke...
Was für Maschinen?
Das sind ziemlich schmale Jungs, aber...
Mehr Ausdauer, ne?
Also wahnsinnige Ausdauer. Und das geht dann irgendwie über Tag und auch in der Nacht, irgendwie mit 3 Stops zwischendurch, wo die dann auf jeden Fall vom Board runter müssen mit Essen und so. Aber die fahren das dann durch.
Okay, crazy.
So, das ist dann, also jeder, der schon mal irgendwie einen Halbmarathon oder einen Marathon gelaufen ist, das ist dann oben auf dem Wasser.
Ja.
Und da gibt es wirklich von bis, dann gibt es natürlich auch Wettkämpfe auf offener See, das heißt Meer, Scharbeutz, das ist immer der Sub-World Cup in Deutschland. Eine der Stationen weltweit. Das heißt, da kommen dann natürlich auch wieder andere Elemente mit ins Spiel, Welle, die dann wahnsinnig wichtig ist. Ja, die Niedersachsenmeisterschaft, wo ich da mitgemacht habe, die war dann auf dem Fluss, nee, kein Fluss, ein See, das Wort ist mir gerade entfallen. Da hast du dann aber auch wieder andere Bedingungen, nochmal offenes Gebiet, das heißt mehr Wind, wie gehst du damit um? Also es ist wahnsinnig spannend, und es geht dann teilweise gar nicht darum, wie kräftig du bist. Natürlich, du brauchst wahnsinnig viel Ausdauer, Aber es kommt unnormal viel auf die Technik drauf an.
Da ja, klar, glaube ich.
Ich bin jetzt kein, ich würde sagen, ich bin wirklich ein Tier. Nein.
Nein, ist er nicht.
Ne? Also ich bin relativ groß. Das kann ich dann aber ziemlich gut auch einsetzen natürlich.
Ja.
Aber dann musst du einfach wissen, wie du mit Paddel umgehst und mit Board umgehst. Und
ja,
dann
klar.
geht es darum, wahnsinnig schnell das
Board also super drehen zu können. Körperkoordination ja. eben auch. Genau, man kann mit Board spielen, mit dem Paddel spielen und ganz, ganz viel. Das ist irgendwie, kenne ich aus meinen Windsurf-Zeiten damals noch.
Vielleicht müssen wir mal ein kleines Rennvideo machen, die beide im Sommer. Und das
vielleicht lässt du mich erstmal kurz ein, zwei Runden okay. reden. Ne? Und ich mache dann erstmal die Rentnervariante. Und dann kommen wir mal drauf zurück. Also ich denke, aber ich glaube, wenn man einmal dieses Gefühl hatte, auf so einem Board zu stehen, und ich habe viele, viele Jahre eben auch Windsurfing gemacht,
wie Fahrradfahren, das werde ich nicht verlernen.
Ja. Bin wahnsinnig gespannt drauf, wie das ist, das erste Mal wieder auf so einem Board zu stehen. Nur ist es wesentlich größer, oder beziehungsweise ich glaube auch, da gibt es Varianten. Aber für mich vielleicht eher mal ein etwas größeres Board erstmal, ne? Um so ein bisschen
ja.
zu gucken,
okay.
kranke.
Ist okay. Und du kriegst das XXL-Board, wo eigentlich normalerweise irgendwie so Junggesellenabschiede mit 10 Leuten draufstehen.
Nein, das möchte ich auch nicht.
Alleine.
Nein, das möchte ich auch nicht. Ich bin wahnsinnig gespannt auf jeden Fall und danke für die ausführliche Antwort. Ich glaube, damit konnte man mal so ein bisschen aufräumen mit einem gewissen Vorurteil, dass ich meine, man sieht die Leute halt auf der Alster so ein bisschen hin und her paddeln. Die meisten sitzen da drauf und sonnen sich und irgendwie haben ihr Gläschen Wein dabei.
Ist natürlich auch entspannt.
Das
ist natürlich auch immer zu haben.
Ja. Und man sieht aber eben nicht, was es außenrum noch gibt, dass das wirklich ein Sport ist.
Eines meiner Highlights, definitiv, jetzt sind wir sehr ins Stand-Up-Paddling auf einmal abgerutscht, aber ist ja auch schön.
Ja.
In Stade, wo ich herkomme, da haben wir die Altstadt und da ist der Fischmarkt.
Mhm.
So, und da ist dann wirklich so der alte Hafen praktisch von Stade.
Ja.
Und da haben wir ein Subrace veranstaltet. So, und das ist wahnsinnig cool, weil das wirklich so ein Stadion praktisch war. Links und rechts standen dann wirklich die Menschen, auf den Brücken standen die Menschen. Und das war wahnsinnig cool. Und da war dann die Schwierigkeit, dass du musstest die Strecke fahren, aber dadurch, dass es sehr eng war und rechts und links Steinwände sind, ich kann es jetzt nicht abschätzen, 6-7 Meter Platz, vielleicht 8
okay.
Meter, also auch relativ schmal. Und dann jagst du da mit deinen Raceboards durch. Und es waren, glaube ich, immer Heats von 3 bis 4 Fahrern.
Mhm.
Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, du hast ja das Board im Wasser liegend. Wenn du jetzt aber paddelst und relativ schnell und zügig unterwegs bist, dann drückst du praktisch das Board immer ins Wasser rein.
Okay.
Und das bounce dann, je nach Technik, du kannst es dann auch ein bisschen verhindern. Aber in der Regel bounce du das Board so auch mit unters Wasser.
Mhm.
Und dann springst du natürlich auch wieder raus. Das heißt, du hast auch echt einen Wellengang dann.
Okay.
Und wenn du denn da mit vier Jungs und Mädels da richtig hart racen, kommt das Wasser natürlich auch wieder zurück.
Ja.
Das heißt, das war technisch wahnsinnig anspruchsvoll, bei hohem Tempo dann auch noch die Bojenmanöver zu fahren, zu viert, bei wenig Raum da rumzukommen. Und das war wirklich richtig geil.
Ja.
Das war ein richtig cooler Tag. Ich war irgendwann, es gibt ein Foto von mir irgendwo, ich muss das mal raussuchen, da war ich fix und fertig. Weil ich bin damals, beim Jedermann-Rennen mitgefahren, darüber konnte ich mich dann für die Pro-Serie qualifizieren. Da bin ich dann ins Finale gefahren und danach haben wir noch ein Staffelrennen gemacht und danach noch ein Long Distance.
Okay.
Und beim Long Distance nach 10 Kilometern war ich so kaputt. Ein Foto, da könnte man denken, ich bin irgendwie halb am Schlafen oder so. Da bin ich nämlich gerade in einen Baum reingefahren.
geil.
Weil ich einfach auch nicht mehr nach vorne geguckt habe. Ich wollte auch nicht mehr.
Ja.
Das war ein richtig cooles Race-Erlebnis. Und da bist du dann natürlich auch alleine.
Ja, klar.
So, und ich war dann immer, habe ich immer schon gesagt, dass ich dann die kurzen Geschichten gerne gefahren bin. Also Sprints, Technik, Rennen, die mich einfach angefixt haben, da irgendwie am schnellsten rumzukommen. Und Long Distance war immer so ein bisschen, war nicht ganz so meins.
Okay.
Das war so 10 Kilometer, das ist dann, hat mir auch Spaß gemacht, aber das ist dann natürlich ganz viel auch oben im Kopf.
Ja, das ist wie Marathonlaufen oder so. Das ist irgendwie, ich laufe wahnsinnig gerne, ich könnte das nicht, ich hätte da nicht das Durchhaltevermögen, vor allen Dingen auch vom Kopf her, das glaube ich so. Du läufst ja irgendwann nur noch ganz motorisch. Also im Idealfall, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und bist einfach nur dabei, und das ist, glaube ich, so ein Zustand, den ich im Leben nie erreichen werde.
Ich bin gestern an der Marathonstrecke hier in Hamburg vorbeigegangen, und Ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr Marathon teilzunehmen.
Ja, mach doch.
Du
kannst ja auch einen Halbmarathon erstmal machen.
Das war so ein doofer Gedanke. Nächstes Jahr laufe ich da einfach mal mit. So, mal gucken.
Why not? Also ich glaube jetzt mal ganz im Ernst, du hast die körperliche Verfassung, das zu tun. Wenn du ein bisschen Vorbereitung machst irgendwie. Und also du, ich habe Freunde, die irgendwie auch in den 40ern mit relativ wenig Vorbereitung, die aber sportlich ganz gut drauf sind, dann Halbmarathon gemacht haben. Alles gut. Also würde ich dir definitiv zutrauen.
Mal gucken. Vielleicht nächstes Jahr werdet ihr dann davon erfahren, wenn Matthias und ich zusammen in einem Marathon laufen.
Das wird so nicht stattfinden.
Schade.
Ich werde dich anfeuern dann.
Gut.
Da bin ich aber auch gut.
Matthias, wir sind relativ lange drin. Wir haben viel geredet, sind viel abgeschwiffen, geschweift. Es ist mittags. Ich lege mich jetzt nochmal ein Stündchen hin vor der Arbeit, glaube ich.
Ich gehe jetzt dann arbeiten. Und wir sagen dann schon mal wieder danke dafür, dass ihr zugehört habt. Denn wenn ihr so weit durchgehalten habt, dann habt ihr uns definitiv zugehört. Das gebührt unseren Dank. Und Janu knuspert deine Chips. Ich bin jetzt aber auch gleich ein bisschen hungrig. Und ihr Lieben.
Danke fürs Zuhören.
Ja, macht es gut. Habt eine wunderbare Woche.
Wir hören uns die Tage wieder.
Gegen Ende der Woche wahrscheinlich. Janu ist jetzt erstmal ein paar Tage weg. Und habt eine gute Zeit bis dahin und viel Spaß. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis bald. Ciao.